SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 9.
18. Blicke ich heute, allen Heils, aller Hoffnung beraubt, zurück auf all das, was mir damals vergönnt war, so bin ich genötigt zu sagen, es war wohl der glücklichste Lenz meines erwachsenen Lebens. Ich hatte ein Werk, welches mich freilich forderte, doch an welchem ich wuchs und welches einzigartige Meisterschaft versprach. Ich hatte Vertrauen und Freundschaft des mir schönsten, weisesten, liebsten Weibes auf Erden. Und noch hatte ich keine ewig verdammende Schuld auf mich geladen. Und dennoch wähnte ich damals mich oft einen der elendesten im Weltenrund. Denn an mir und in mir fraß jene Gier, welcher sämtlich als nichts galt, was nicht bereit war, sie sogleich und zur Gänze zu stillen. Allüberall schien ich doch nur wie durch zähen Morast mich voranzubewegen und jede Erfüllung nur fernstes Trugbild überm Horizont. Nichts gab mir festen Stand in der Welt. Erreicht hatte ich nichts, denn der vielversprechende Handwerksbursch, eines aus den Moden geratenen Meisters zu sein, in einer ärmlichen Kammer zu hausen, mit einsamem, sehnsuchtsgefülltem Herzen und mit großmächtigen Flausen im Hirn. Nirgends war mir ein anderes Mittel vergönnt, all dem zu entkommen, denn winzige, mühsame Schritte zu tun auf Wegen, deren Ende noch Meilen um Abermeilen entfernt war. Wie sollte ich nicht verzweifeln wollen, wenn ich alle freien Stunden eines Tages an der Werkbank verharr und dabei nichts zustande gebracht hatte, dann wieder zwei nichtsnutzige Einfälle, wie ich den Blasebalgatem auf eine Weise dem Rohrblatt zuleiten möge, dass dabei ein Klang ertöne. Ein Klang noch dazu, welcher Verwandtschaft habe mit jenem ersten Vokal des langen Alphabets, welches seinerseits lediglich die Urbausteine darstellte, jenes Sprechens, auf das ich eigentlich strebte. Wie die Geduld bewahren und das Schweigen, wenn hingegen Amaliens Rede in freiem, vollendetem Fluss mich ihr zwar mit jedem Wort, jedem Satz verfallener machte, aber nie anerkennen wollte, dass ihr mehr gegenüber saß, denn ein freundliches Ohr, ein wohlgesinnter Geist, dass ich Leib war und Mann. Mein Versprechen hatte ein selig erleichtertes Strahlen auf ihrem Antlitz leuchten lassen, als hätte ich sie aus einem Verlies an die Sonne geführt, und war doch von Anbeginn Lüge. Lüge, nicht weil ich Amalien jener Freund und Vertrauter nicht sein mochte, sondern weil ich nie wahrhaft erstrebte, mich mit einer Reinheit dieser Freundschaft zu bescheiden. Mir blieb nichts, denn einem Pilger gleich, Haupt und Blick gesenkt zu halten auf jeden einzelnen Schritt und keine Elle weiter zu denken und zu schauen. Wann immer ich mehr erwog, denn gleichsam ein Bein vors andere zu setzen, wann immer ich meinen Gedanken erlaubte zu fassen, wie weit doch das Ganze der Strecke war und wie gering jener Teil, welchen ich an einem Tage, in einer Woche zu bewältigen schaffte, da wollte ich schreien, wollte alles Erreichte hauen zu Klump, dass es doch nichtig war. Nur wenn ich alle vorausschau, alles Wollen und Wünschen zügelte und mich begnügte mit dem winzigen Möglichen, vermochte ich zumindest den Abglanz einer tumben Zufriedenheit zu erlangen. Sammeln sich doch wie in einer Sanduhr auch die kleinsten Körnchen mit der Dauer zu einem messbaren Haufen. Freilich, geeicht am Erstrebten, war es immer noch wenig, als endlich der abgestandene Odem des Blasebalgs zuverlässig und tönend durch das zweckentfremdete Mundstück floss, dabei ein Quäken hervorbringend, auf welches kein Klarinettist hätte stolz sein dürfen, welches aber noch weniger jemals jemand verwechselt hätte mit dem Laut einer menschlichen Kehle. Und doch, es war so viel mehr schon, denn die hauchende Stummheit zuvor. Und wie viel Fortschritt war erst gemacht, wenn ich bedachte, dass noch zur Fastenzeit Amalia mir unerreichbar unter den Göttern zu thronen schien und nun beinahe alle Distanz zwischen uns zusammengeschnurrt, eine Nähe, Vertrautheit eingekehrt war, wie ich sie wohl noch zu keinem Menschen kannte. Unsere Viertelstunden zusammen blieben selten und bedroht von der Gefahr der Entdeckung, abgetrotzt Amaliens Spaziergängen in der Stadt und deren nahem Umland. In meiner Erzählung mag es euch scheinen, als hätten wir nahezu all unsere Zeit miteinander verbracht. Doch was ich euch vorsetze, das ist ein Destillat weniger köstlicher Tropfen aus einem Meer der einsam sehnenden Tage. Allein eben dies gab unseren Rendezvous die Dringlichkeit, nämliche gedrängte, bedrängte Freiheit zur Neige zu kosten. Nicht sie mit artiger Konversation zu vergeuden, sondern so viel des Herzens auszuschütten, wie sie nur fassen mochten. Bald hatte ich dabei begriffen, dass Amaliens Weise zu äußern, was sie wahrhaft traf und bewegte, nicht die Klage war, sondern der Witz. Oft musste ich mir die Hand vor den Mund halten aus Furcht, mein Auflachen könnte uns verraten, wenn wir in einer verborgenen, laubigen Nische uns fanden und sie mir Berichte von ihrer Dressur, wie sie es selbst mit bitterem Spott nannte, zum Besten gab, die eher vollendete Komödien waren über menschliche Einfalt und Eitelkeit, würdig eines Molière. Ihr Vater, der sonst so geizige Graf, sparte nicht an ihren Tutoren, denn er betrachtete alles als vielfach gewinnversprechende Investition, was half, seine Tochter abzurichten für die höchsten Kreise bei Hof. Und so durfte ich mich mitleidig ergötzen an einer veritablen Parade der lächerlichsten Charaktere. Aufgeblasene Schranzen der dritten Reihe, deren Rache für die erlittenen Lebensdemütigungen darin bestand, Amalia eine heilige Furcht einzuimpfen vor der Undurchdringlichkeit des absurd überfeinerten spanischen Hofzeremoniells. Staubgrau und knöchern gewordene Lehrer der Genealogie, die ihr die Stammbäume näselnd herunterbeteten, als wären es Handelsregister des Bluts und der Vergänglichkeit. Feiste Katecheten, welche das Heilige in seinen geheimnislosesten Formen beschworen, die Listen der Kirchenväter, das Dogma predigten und dabei selbst riechbar beseelt waren vom Geist des Branntweins. Dürre, musische Jünglinge, denen der brennende freigeistige Idealismus einen Hass auf die Welt des Adels diktierte, der blanke Hunger aber ein beschämtes Verlangen nach dessen Geld, deren hüpfende Adamsäpfel, rotbefleckten Bleichwangen und hervorquellenden Augen eine aussichtslose Schwärmerei verrieten für diese wunderbare Blüte aus verachtetem Stamm, welcher sie die Versmaße der Poesie, die Regeln von Melodie und Harmonie, die gezählten, gefesselten Schritte der Hoftänze beizubringen hatten. Um dabei mit ansehen zu müssen, dass diese Grafentochter in all dem eine natürliche Gewandtheit, einen erfüllten Ausdruck bewies, welchen die eigenen studierten Bemühungen nämlicher Jünglinge nie zu erreichen vermochten. Wenn Amalia mir diese ihr verfallenen Mager-Idealisten vorstellte, haderten freilich zwei Empfindungen in meiner Brust. Ich lachte mit ihr über die Aussichtslosigkeit jener Männer, mokierte mit ebenso kalter Gnadenlosigkeit mich über die bloße Vorstellung, Kraft ihrer spillerigen Gelahrtheit vermöchten sie, ein zärtliches Interesse in Amalia zu wecken. Und doch fasste mich zugleich der kalte Schrecken, ich selbst möge kaum anderes sein für Amalia, und kam ich somit ein angstvolles Mitleid an für die Hoffnungslosen, denn von diesem Weib als Mann unwürdig befunden zu werden, musste Verzweiflung, Vernichtung bedeuten. Von dieser Furcht freilich ließ ich mir nichts anmerken. Amaliens kleines, scharf urteilendes Theater beantwortete ich mit Lachen und Bedauern für sie, die sie dessen unerquickliche Wirklichkeit zu erdulden hatte. Sowie mit der Beobachtung, wie unerwartet verbunden auch darin wir beide waren. Hatte man denn nicht auch mir dieselbe Ordnung der Welt einst in den kindlichen Geist gebläut? nur mit dem Unterschied, dass man mir Ehrfurcht und Demut beibringen wollte vor den herrschenden Kreisen, meinen Abstand zu ihnen, statt wie Amalia die Zugehörigkeit. Hätte der Vater denn, recht betrachtet, nicht allemal einen Platz verdient in Amaliens satirischer Galerie der Zuchtmeister, welche an ihren Zöglingen den eigenen tiefen Unfrieden mit der Welt abreagierten? Ich glaube heute, dass jene Erkenntnis der erste Schlüssel war, um Amalia dem Gedanken zu öffnen, unsere Verwandtschaft der Seelen gestatte, ja verlange, einen viel größeren Verstoß gegen die uns antressierten Gesetze, denn allein unsere keuschen Gespräche. Denn wie viel ähnlicher, näher erschienen wir doch, als die Klüfte der Ordnung uns weismachen wollten. Mehr jedoch ließ sich nach dem Austausch über unser beider Abrichtung der Verdacht noch ganz niederhalten, all diese verbitterten, selbstgerechten Männer lehrten, predigten womöglich gar keinen ehren, gottgegebenen Plan von der Welt, sondern seien nur Teil einer Kabale, welche selbige Ordnung beständig erfinde und stütze zum lediglich eigenen Heil. Wenn diese Einrichtung der Dinge, diese Rangfolge und Scheidung der Menschen gar so natürlich und ewig war, weshalb brauchte es dann gar solche Strenge und Mühe, sie uns einzutrichtern und zu erhalten? Weshalb hatte der Herr sie dann nicht gleich in unsere Herzen gegründet, auf dass diese nie wieder seine Ordnung zu empfinden vermochten? Amalia litt damals schon lange an ihrer Dressur, doch noch immer hatte sie ihre innere Auflehnung dagegen als ihren eigenen Makel gesehen, gleich wie unbezwingbar stark dieser in ihr saß. Doch je mehr wir einander aussprachen von der Grausamkeit, gleich viel wie der Lächerlichkeit unserer Bändiger, je mehr keimte wohl in ihr die neue Idee, der Fehl möge liegen bei den und dem Gelehrten, und aus ihrer eigenen, unbelehrten Empfindung spreche wahrhaft die Stimme der Natur. Womöglich hatte seinen Anteil daran auch, dass Amalia zunehmend begann, sich für meinen geistigen Werdegang zu interessieren. Ich hatte es ihr nie verübelt, hatte es gar als insgeheimen Vorteil erachtet, dass jener Handwerksbursch, welchen sie in der Kapelle fand, welchen ich sie dort vorfinden ließ, ihr ein Mittel zum eigenen Zweck darstellte. Dass sie in ihm vor allem eine Art weltlichen Beichtvater suchte, der geduldig, verschwiegen und offenen Ohres ihr die Last abnahm, all den verbotenen Ungehorsam stumm in ihrem Gemüt zu bewegen. Diese Rolle gab ich auch gerne, solange sie mich nur Amalia näher brachte. Ich lauschte und nickte und erteilte bußelose Absolution durch die Kraft meines mitfühlenden Verständnisses. Doch erfüllte ich meine Dienste als bestätigender Spiegel derart gut, dass Amalia begann, sich selbst durch meine Augen zu betrachten. Und wohl deshalb kam's, dass wir eines lauen Spätnachmittags bei einer Brückenkapelle saßen, unter uns die ihrer Last an Booten, Kähnen, Flößen allmählich ermüdende Donau, die unentschlossene Skizze eines möglichen Gewitters vor uns an den Horizont schraffiert, und Amalia mitten im Fluss ihrer Rede einhielt und zu mir statt an mich sprach. Aber schaut mich an. Ich rede und rede und rede von meiner selbst. Dass ich nicht verwundert wäre, wenn ihr bei uns im Palais noch jede Kammer und jeden Lakai kenntet, ohne sie je gesehen zu haben. Und weiß doch noch gleichsam nichts von euch. Also berichtet, wie ihr eure Tage fristet. Ich befehle es euch. Kein Wort will ich mehr sprechen, bis ich nicht mehr weiß von euch. So begann ich, Amalia durch einen Ablauf meiner Tage zu führen. Und sie lauschte aufmerksam und geduldig, doch gab so ein Handwerksburschendasein freilich keine Abenteuererzählung, so dass Amalia gewahr werden musste, wie wenig weit es auch bei mir her war mit der Freiheit und wie sehr doch der greifbare Zweck meines Fleißes kein anderer war, denn dem Hofadel kostbares Spielzeug zu verschaffen zur Ausschmückung seiner Repräsentation. Amalia liebte es, abschätzig oder zornig gar von ihrer Welt zu reden, mit schärfster Zunge über deren Eitelkeit zu spotten, über die prunküberspiehene Leerheit des Ganzen. Doch erst als ihr wahrhaft zu Ohren kam, wie in meiner Welt ein und alle Tage dahingingen, musste sie wohl begreifen, mit welcher Fülle an Zerstreuung und Amüsement selbst ihre Abscheu gesegnet war. Freilich mochte Amalia sich etwa, was mir jedes Mal einen unsinnigen, weißglühenden Stachel der Eifersucht durch die Leibesmitte trieb, mokieren über all jene Galane, welche ihr den Hof zu machen suchten, mochte in komödienhaftesten Worten die Parade aufmarschieren lassen der Gecken, welche sie auf dieser oder jener Gesellschaft umschwänzelten, und mochte mit hellstem Triumphlachen schildern, welch tödlich geistvolle Abfuhr sie dem Begehren dieser scharrenden Gockel erteilte. Oh, wie selig erhebend, all diese nichtswürdigen Galane verdient vernichtet zu wissen! O weh, welch Furcht, einst selbst solche Vernichtung zu erfahren! Doch wie konnte Amalia mir gegenüber nicht eingestehen, dass dieses verhasste Vergnügen eben doch auch ein Vergnügen war? Die Werkstatt zu fegen, Wasser vom Brunnen zu schleppen, Botengänge zu verrichten und Stunde um Stunde über die Werkbank über feinste Stücklein Metall gebuckelt zu hocken, das mochte allemal ehrbarer sein und ein greifbareres Ergebnis hinterlassen, doch büßte es den Glanz und Reiz des Ideals zu sehr, dessen Wirklichkeit zu bedenken. Amaliens Interesse an meinem Alltag, der Erschöpfung nahe wähnend, setzte ich auf die Hoffnung einer sympathischen Regung, wenn ich von jenem Gegenstand spräche, welchem meine erste Leidenschaft galt, der Mechanik. Warnte Amalia aber, es möge dies Sujet einer Grafentochter doch zu trocken oder schwierig erscheinen. »Versucht mich. Ich werde euch sagen, wenn mich Langeweile ankommt oder ihr mein Verstandesvermögen erschöpft. Keine Sorge«, forderte sie mich heraus. Kurz sah ich nach, wie ich's angreife. Dann hob ich an. »Nun, alles beginnt mit der Feder. Soweit glaube ich's noch zu verstehen«, lachte Amalia in meine etwas überdehnte Kunstpause hinein. »Die Feder lädt sich mit der Kraft, welche alles antreibt.« Ich zupfte einen Grashalm vom Boden und rollte ihn vor Amaliens Augen zu einer Spirale. Dann ließ ich aus, dass er sich wieder entringeln konnte. Ihr seht, wie dieser Halm zu seiner geraden Gestalt zurückstrebt. Nun, nicht anders verhält sich's mit einem Streifen Metalls, einer Länge starren Drahts. Nur, dass jene mehr Gewalt benötigen, sie zu biegen und umso energischer auf ihre vorige Form beharren. »Seht ihr, das leuchtet selbst einer Grafentochter ein«, nickte Amalia. »Ich halt's ja kaum anders. Je mehr man mich biegen will, je stärker drängt's in mir dagegen.« »Nun«, fuhr ich fort, »gewiss fällt es euch auch nicht schwer, euch vorzustellen, dass es kaum großer Kunst bedürfte, solch ein Auseinanderrollen einer Feder unmittelbar zu übersetzen in die ungezügelte Drehung eines Zeigers.« Amalia gestand es mit einem Schulterzucken zu. »Und da sind wir schon beim Kern aller Uhrmacherei. Wie dieser Vorgang zu hemmen, leiten und teilen sei, dass er sich in genauestens bemessener Zeit abspiele und somit ein Maß dieser Zeit abgebe. Also, es sitzt auf dieser Feder.« Und derart begann ich, Amalia in die Geheimnisse der Uhrmacherkunst einzuweihen, solange es uns vergönnt war, Freundschaft und mehr denn diese zu halten, gab es wenige Zusammensein, da ich Amalia nicht wenigstens ein kleines Stück weiterführte auf dem Wege der Federkraft durch das Uhrwerk bis zur Bewegung der Zeiger. Oft allein mit meinen Worten. Nicht selten auch dienten mir aufgeklaubte Halme und Stöckchen, Äckern und Blüten, dies oder jenes mechanische Prinzip zu illustrieren. Und gelegentlich schmuggelte ich gar eine Taschenuhr aus der Werkstatt, um an ihr selbst das tatsächliche Wesen und Wirken meiner Erklärung zu zeigen. Etwas Unerwartetes geschah dabei. Amalia erwies sich als mehr denn nur eine gelehrige Schülerin. An ihrem schnellen Begriff hatte ich nie gezweifelt, doch glaubte ich die Feinheiten meines Handwerks Amaliens Welt viel zu fremd, als dass sie dazu hätte mehr fassen mögen denn nüchterne Neugier. Doch weit gefehlt. Sie entflammte vielmehr bald zu einer heißen Begeisterung. »Ich habe meiner Lebtag noch nie Regeln gelernt, welche ihre Berechtigung aus etwas anderem zogen, denn dass sie jemand aufstellte, der alt, ehrwürdig war und mächtig«, schilderte Amalia einmal den Grund. »Und meiner Lebtag ward ich nicht anders unterrichtet, denn dass ich eins ums andere auswendig lernte, um es fehlerfrei wiederzugeben. Doch was ihr mir erklärt, das beruht alles auf kluger Beobachtung der Natur, das gehorcht einer unbestechlichen Wahrheit und ließe sich jederzeit Rechenschaft abfordern von jedermann. Mehr noch, es folgt dabei zwingend aus dem einen das andere, und selbst ich meiner selbst, kann das Nächste vorhersagen und weshalb jenem so sein muss.« Hier endlich taten sich für Amalia Sinn und Freiheit auf, nicht in meinem Dasein, sondern in meiner Kunst. Und ich bin überzeugt, dies war ein zweiter Schlüssel. Unser beider Erkenntnis, welche Macht sich der Geist des Menschen gewinnen kann, durch reine, freie und genaue Beobachtung der Natur und der Anwendung, dem Ausnutzen ihrer Gesetzmäßigkeiten. Diese öffnete wohl auch der Ahndung die Pforte, man könne der Natur unserer Leiber und deren Befehlen mehr Gehorsam schenken, denn den unbewiesenen Geboten der Menschen. 19. Als Spiel war's und Abweisung, dass Amalia mir erstmals insgeheim eingestand, ich sei nicht allein denkbar als jener reine Freund, sei bewusst ihr als Wesen aus Fleisch und aus Blut. An einem Sonntag begab sich's, welcher auf zwei darbende, sehnsuchtsdurchglühte Wochen folgte, in welchen es uns nicht gelang, auch nur ein unbeobachtetes Wort zu wechseln. Erst hatten die Feierlichkeiten zur Verlobung, ich weiß nicht mehr welcher Fürstensprösslinge, Amalia 4 ganze Tage bei Hof verpflichtet gehalten, und kaum bot sich wieder Aussicht auf ein wenig unbeanspruchte Zeit, da ward dem Frühsommer zu viel, was er an Hitze unter seiner blauen Himmelsseide aufgestaut hatte, und er entlud es in Unwettern, welche eine weitere halbe Woche jeden Gedanken ans Promenieren verbaten. Nun aber hatte ich mich also jenes Sonntags einmal wieder zum Hochamt in die Annakirche gewagt, getrieben von einem derart versengenden Sehnen, zumindest in Amaliens halbferner Gegenwart nach ihr schmachten zu dürfen, dass davor alle Umsicht in Asche verging. Am Altar der Kapelle jedoch fand ich dann, anstatt eines illuminierten Billets, ein spitzenbesetztes Seidentuch. Ein Souvenir von ihr, schoss es mir ohne jeglichen Zweifel durch den Kopf. Mit zittriger Ehrfurcht riss ich das Stück Stoff an mich. Kein Apostel kann mit heiligerem Eifer den Rocksaum des Auferstandenen ergriffen haben. Und ich vergrub mein Gesicht in dem Tuch, welches mir mittler war zur weißen und zarten Haut, an der Amalia es getragen haben musste. Sog, trank mich voll mit jenem Duft, welchen ich als den ihren kannte, bisher jedoch lediglich in der Verdünnung der Distanz. Empfand aufschießen in mir das Verlangen, mit dieser intimen Beute zurück in meiner einsamen Kammer zu sein. Es war ein Glück, dass mich darob solch ein Schwindel ankam, dass ich schon bangte, ohnmächtig auf den Kirchenboden zu stürzen, denn sonst hätte ich wohl nicht das Tuch sinken lassen und die nahenden Schritte vernommen. Wenn mich Amalia aber gefunden hätte, mein Antlitz derart bedeckt und in solch unkeuscher Verzückung, wer weiß, ob sie dem mit ähnlich scherzhaftem Tone begegnet wäre. Denn niemand anderes denn sie kehrte da in die Kirche und Kapelle wieder und begrüßte mich, der da selbst mit dem vermeintlichen Souvenir in der Hand stund, mit den neckend gesprochenen Worten: »Oh, welch Glück, ihr fandet mein Tuch. Ich fürchtete es schon verloren.« Bittend streckte sie mir ihre Hand entgegen, und es kostete mich ein gehöriges an Überwindung, den Besitz aufzugeben und Amalien ihr Eigentum galant zurückzureichen.
Mag sein, dass sie meine schlecht verborgene Zögerlichkeit bemerkte. Jedenfalls erklärte sie mit etwas mehr Ernst unter dem spöttischen Spiel: »Es ist kein beliebiges Tuch, müsst ihr wissen. Es bedeutet mir viel. Sogar mein Vater, der sonst gewiss schlicht 5 neue Tücher kaufte, hieß mich zurückkehren und danach suchen. Denn es ist ein Erinnerungsstück an meine liebe Mutter, selig.« Auch wenn Amalia höchst selbst dieses ihr wahrhaft kostbare Tuch zum Requisit gemacht in einem täuschenden Spiel, hätte mich nun nicht Scham ankommen sollen ob meiner Gedanken, meines Gebrauchs dieses Stoffquadrats? Doch solch Anstand war meinem Begehren längst fremd. Und wenn etwas Rot auf meinen Wangen prangte, dann noch stets jenes einer frivoleren Gemütsregung. Amalia neigte sich mir entgegen und flüsterte, als müssten wir auch vor uns selbst den Schein der Szene bewahren: »Mich hielt es nicht mehr so lange Wochen, gar kein Wort mit euch zu wechseln. Meine Tage waren so angefüllt mit geschäftigen, prachtvoll dröhnenden Leerheiten. Sagt geschwind, ergeht es euch wohl? Ich muss gleich wieder eilen. Doch lasst mich wenigstens hören, dass euer Leben angenehmeren Inhalt kennt.« Ich sprach mit gewöhnlicher Stimme: »Mein Werk immerhin geht zwar mühsam, doch stetig voran.« Dann verfiel auch ich in ein dringliches Flüstern: »Aber mir scheint alles nicht minder leer, solange ich meine Tage ohne euch fristen muss.« Es ging ein Blick zwischen uns. Das Flüstern hatte unsere Häupter so nah zueinander gebeugt, dass unser Atem sich mengte, dass wir den von verklingenden Worten parfümierten Hauch des anderen aufschnappten, um ihm dann unsere eigenen Worte aufzuprägen. Uns streifte beide die Ahndung, dass davon mehr die Rede gewesen sei, denn freundschaftlicher Sehnsucht, dass da etwas nicht allein aus dem Geist, sondern auch aus den Leibern sprach. Doch beide ließen wir den Augenblick verstreichen, da es an einem von uns gewesen wäre, dies zu offenbaren oder es lügend hinfortzuscheuchen. Stattdessen schlich sich wieder das Launige in Amaliens Augen. »Welch glückliche Fügung«, verlautete sie zurück in ihre Rolle, »dass mein geliebtes Tuch einem ehrlichen Finder unterkam. An spitzen Fingern baumelnd hielt sie es mir entgegen, und ich, begreifend, hielt wie zum Wasserschöpfen meine Hände darunter, den Schatz zu empfangen. Stellt euch vor, ich müsste unverrichteter Dinge von dannen ziehen, weil ein Schuft es an sich nahm.« Schon kitzelte ein Zipfel des Tuchs meine Handfläche. Amalia schaute mir tief in die eifernden Augen. Und gar nicht erst auszudenken, was ein wahrlicher Schuft mit so einem geraubten Tuch einer Dame alles anstellen möge. »Fürwahr«, mühte ich mich ähnlich scherzend zu scheinen, »man will nicht daran denken. Doch es muss mir darein etwas zu viel des Geständnisses geraten sein.« Amalia pflückte das Tuch, dessen Seide und Spitze mir bereits die Finger liebkosten, flink zurück und ließ es in ihrem Ärmel verschwinden. Wie ich sprach: »Welch Glück, dass ich ihm ein ehrlicher Finder annahm!« Doch wie sie mir dabei zuzwinkerte, das war ohne Abscheu, ohne Empörung ob jener in der Verneinung angedeuteten Gedanken. Das war zwar voll überlegener Freude, mir deren Erfüllung wie einem nach Leckerbissen schnappenden Schoßhündchen versagen zu können, doch sichtlich im Geleit einer Faszination derlei Begehren geweckt zu haben, und nicht ohne Erwägung, ob dies einem womöglich zu anderer Zeit auch einmal gelegener kommen mochte. Es war nicht so, dass ich von jenem Tag an, jenem Zwinkern, etwas Offensichtliches, Großes gewandelt hätte zwischen Amalia und meiner selbst. Weiterhin hätte keiner von uns es je gewagt, eine Liebkosung, Zärtlichkeit zu offerieren, gar zu fordern, geschweige denn wahrhaft auszutauschen. Doch es war, als hätte sich über Nacht der Untergrund gänzlich verschoben, auf welchem alles fußte. Wenn die Worte die gleichen, platonischen blieben, die wir zueinander sagten, so tönte in ihnen doch nun, oft lauter denn sie selbst, stets ein Ungesagtes mit. Wenn es uns selbstverständlich blieb, einander nicht zu berühren, so empfanden wir dies nun doch als die Versagung einer Möglichkeit, wenn nicht gar eines Wunsches. Etwas, das Amalia zuvor schlicht nie in den Sinn gekommen, war mit einem Mal etwas bewusst Undenkbares geworden. Doch mithin etwas, das uns beiden nicht mehr aus dem Sinn gehen mochte. Wenn wir nun uns näher beugten, um einen Satz heimlicher flüstern zu können, dann fieberte die verbliebene Spanne Luft zwischen uns. Wenn doch einmal einer von uns die Hand auf den Unterarm des anderen legte, um einen Punkt der Rede zu betonen, so ward wahrscheinlicher alle Rede augenblicklich vergessen in der Empfindung der Finger auf warmer Haut, zartem Flaum. Es waren Wochen, die uns häufig verstummend fanden. Mag sein, dass ich mich in jener Zeit deshalb, sobald heimgekehrt, mit solch neu erwachtem Eifer an mein Werk machte. Hätte ich erst eine Sprechmaschine, deren Schöpfer und Meister ich wäre, könnte ich sie nicht alles sagen lassen, dessen Ausdruck Amalien und meiner selbst verwehrt blieb? Das freilich ist ein Gedanke meiner heutigen Rückschau. Damals verspürte ich lediglich eine unbestimmte Dringlichkeit, welche jedoch mich derart beflügelte, dass ich oft bis jenseits der Mitternacht noch über der Werkbank kauerte, bis sogar der gutmütige Meister Weiz sich genötigt und berechtigt sah, mir das Licht vom Lohn abzubehalten. Und ich so gesegnet ward mit Einsicht und Einfällen, dass ich binnen Tagen Fortschritte machte, wie kaum je in den Monaten zuvor. Nach vielen peinlichst studierten Bemühungen, ihm mittels meines eigenen Atems, meiner Zunge und Zähne einen dem Alphabetsanbeginn ähnlichen Laut zu entlocken, gelang es mir endlich, das Rohrblatt derart in eine metallene Mündung zu fassen, dass ihm nicht länger bloßes Gequäke entfuhr. Endlich gelang es mir auch, dem Auf- und Ausblähen des Balks eine Regulierung anzubefehlen, welche erlaubte, durch die Stellung eines einzigen Rades Stärke und Richtung des Luftstroms zu bestimmen. Das Rad an den linken Anschlag gedreht, sog sich die Schweinsblase, so geschwind sie vermochte, prall glänzend voll. Ganz nach rechts gewandt, ward dem Organ aller Atem stürmisch ausgepresst. Dazwischen jedoch ließen sich alle Stufen ebenfalls fein und genau erzielen. Somit blieb es ein entscheidender, doch kein gewaltiger Schritt mehr, durch einen Stift an nämlichem Rad, geführt durch entsprechend gekurfte, gezackte Bahnen, in kupferne Plättchen gefräst, endlich dem Ein- und Aus des Odems nach Belieben einen Verlauf aufzuprägen, welcher sich nach Wunsch exakt wiederholen ließ. Dass es daraufhin keine sonderlich schwierige Übung mehr war, diese mechanische Lunge mit den artifiziellen Stimmlippen zu verbinden, versteht sich sogleich. In der äußeren Anmutung freilich mag das einfache Rohr, welches ich da zwischen beides band, lötete und spannte, das ersichtlichste Anzeichen gewesen sein für allen inneren Fortschritt. Nun prangte vor mir eine Apparatur, welche zwar weiterhin ungeschlacht, vorläufig wirkte und im unbewegten Anblick an nichts Lebendiges gemahnte. Ein Gestänge, allenfalls in seinen groben Dimensionen der Höhe und Breite eines menschlichen Rumpfs nicht unverwandt, jedoch sonst in allem am ehesten einer Art seltsamem Pumpmechanismus gleichend, welchem man aus unerfindlichen Gründen einen musikalischen Schnabel aufsetzte. Eine Apparatur nunmehr aber auch, in welcher Ursache und Auswirkung undurchbrochen einen Anfang und ein Ende kannten, welche, gleich wie entfernt von meiner letztlichen Absicht, nun doch erstmals den vollständigen Umriss absteckte, anstatt eine lose Ansammlung von Einzelstudien zu sein. Vollends aber, wenn ich sie in Bewegung versetzte, wenn ich das Gewicht an seinen Hochpunkt hiefte und die Arretierung löste, wenn der Balg sich nun in einer gemäßigten, wechselnden Weise blähte und zusammenzog, die einen Glauben machen konnte, er sei auf mirakulöse Art lebendig, einem Tier entnommen und in Wahrheit der Antrieb des Ganzen. Wenn schließlich der nach geöltem Eisen, nach Kupferblut schmeckende Atem aus dem Endstück strömte und dabei über das Geratter, Geklapper, Geächze des Mechanismus einen an- und abschwellenden Klang erhob, welcher noch nicht Sprachlauten glich, doch schon die Larve trug einer singenden Klage. Wenn also all das Unbelebte ineinander griff, eine erste Ahndung zu geben von jener Täuschung, die einst Absicht und Ziel sein sollte, dann bekam meine stolze Einbildung erstmals auch die Gesellschaft eines zuversichtlichen Glaubens, es könne mir wahrhaft gelingen, ein Werk zu erschaffen, welches atmete, lebte und sprach. Es war eine Epoche des Aufstiegs für mein Gemüt, und ich noch ohne Ahndung, wie bald und bitter darin schon ihr Ende dräute. Mein verwegenes Schöpferwerk nahm greifbar und hörbar erste Gestalt an, und zwischen Amalia und mir erwuchs mit jedem Blick, jedem Wort mehr und mehr eine Nähe, die unbescheiden ward, und ein Zehren in den Leib pflanzte nach mehr, denn nur Blicken und Worten. Es war dies jedoch auch die Zeit, da sich die Sonne höher und höher hob über den Horizont und ein zweites Wien, das Wien des Sommers, auszubrüten begann. Das hohe, dicke Gemäuer der Stadt, welches Klammheit und Schatten noch lange beherbergt hatte, nachdem der Lenz sie lau und bestimmt aus dem Umland forthauchte, trank sich nun voll an der Wärme, strahlte Helle und Hitze immer erbarmungsloser in selbst die engsten Gassen. Dem in den übrigen Monaten die Kaiserstadt so brausend um und durchtosten Wind ging der Atem aus. Mit jedem Tag war es mehr, als stiege auf in den Straßen ein sirupartiges Miasma. Wenige Schritte tat man nur vor die Tür, und schon fühlte man sich klebrig durchnässt. Und mochte man manch leergefegte Wintersstunde den Beweis missen, dass andere Menschen dies Wien bewohnten, so bedrängte einen nun gar sehr die stete Gemahnung, wie viele Leiber sich in den Kreis der Stadtmauern zwängten. Wer nicht den säuerlichen Dunst mehrte des Schweißes, welcher vieltausendfach Nacken und Rücken herabrann und sich in Falten, Kuhlen, Haaren der Körper sammelte, der trug durch seine Versuche, diesen Geruch mittels Puder und Parfum zu überdecken, zur Wolke einer erstickenden Süßlichkeit bei. Weder Brunnen noch Flüsse genügten mehr, um dem Effluvium alles Wesenden Herr zu werden, den Ausscheidungen all dieser Leiber. Der Kot von Menschen, Pferden und Schlachtvieh dampfte sämig ineinander, das Blut aus den Fleischereien, die Bracke der Kirschner, die fauligen, unverkauften Gewächse vom Markt, die Speisereste, welche auch kein Bettler mehr kosten und nagen mochte, gärten in den Gassen. Mehr und mehr wähnte man sich im von Fäulnis geblähten Bauch eines verwesenden Riesen, und allerorts summten die Schmeißfliegen ihr eintöniges Leichenlied dazu. Mithin, es kam die Zeit für jeden, der sich's zu leisten vermochte, die unerträgliche Schwüle der Stadt zu fliehen und sich's am Sommersitz linder zu machen. Es kam an jene Wochen im Jahreslauf, da die Kaiserstadt ihres edlen, doch Abkühlung suchenden Hauptes beraubt ward und nur unsereins, die wir die niederen Glieder, die wir Rumpf und Eingeweide ausmachten, noch im Glutofen ausharrten. Sobald freilich aber die Kaiserin und ihr Hofstaat sich anschickten, nach Schönbrunn zu übersiedeln, hob auch im Stadtpalais des Grafen von B. ein emsiges Abbrechen der Zelte an. Der gräfliche Haushofmeister und sein Gefolge wurden vorausgeschickt, im Sommerschlösschen die Pforten und Fenster aufzustoßen, damit es die schale Wintersluft ausatme, seine Polster, Vorhänge, Teppiche auszuklopfen, um es den niedergesetzten Staub heraushusten zu lassen, ihm Brunnenwasser und Kerzenschein einzuflößen, bis es aus seinem ohnmächtigen Schlummer erwachte. Dies Schlösschen lag in den Vorstädten, eine knappe Stunde von Wien und unweit Schönbrunns. Denn so sehr der beleibte Graf die Hitze der Augustsonne scheuen mochte, so sehr suchte er doch beständig die Nähe des Augustengestirns der Kaisermacht, so sehr sott er sich sehnend in deren Dunst und der Hoffnung, sie möge auch ihn im Widerschein erstrahlen lassen. Mit jeder Truhe unverzichtbaren Hausrats jedoch, welche im Stadtpalais in Holzwolle eingepackt und auf Kutschen verladen ward, mehrte sich freilich Amaliens und meine Angst, uns bald getrennt zu sehen. Amalia vermochte unmöglich zu bleiben in Wien. Ich vermochte Wien keinesfalls zu verlassen. und dies eben, als wir einander unersetzliche Freunde geworden und beide empfanden, wie viel mehr wir einander zu werden just im Begriffe waren. Fern würden wir nun Monate sein unserer geweihten Poststation, fern all unserer heimlichen Winkel der Stadt. Nicht allein ein langer Fußmarsch würde uns separieren, sondern auch die Abgeschiedenheit der adligen Sommervergnügungen von meinem städtischen Stand. Und vollends sollte eine von Amalia mir in ihren Erzählungen beschworene verfluchte Mauer uns die wechselseitigen Blicke, Worte, geschweige denn Berührungen verwehren. Diese Mauer nämlich umfing gänzlich den weitläufigen Garten, welcher hinter dem Sommerschlösschen lag. Nur eine Auffahrt mit einem Dianabrunnen trennte die Front des Landsitzes von der Kutschstraße, und für die Verhältnisse des Grafen von B. war die Vorderfassade durchaus von einer unerwartet schlichten Mächtigkeit. Umso überladener jedoch, was sich jenen offenbarte, die in das Schlösschen Einlass gefunden hatten, dessen wahres Prunkstück eben jener Garten war, welcher sich an der verzierten Rückfassade erstreckte. Angelegt war er nach französischer Manier. Es herrschte der geradlinige Wille des Menschen, herrschten Plan und Winkel über all seine Wege, all seinen Wuchs. Jeder Zweig, jedes Blatt, jede Blüte beugte sich unter das Joch der mit Lineal und Zirkel entworfenen Achsen. Allem aber, was nicht gedieh im Sinn einer angenehmen Symmetrie, ward unerbittlich mit Harke und Heckenschere der Garaus gemacht. Doch nicht allein seine Macht, die Natur zu knechten, stellte der Graf an diesem Garten zur Schau. Für dessen wohlgestutzte Bäume, Büsche und Hecken, für dessen in Reih und Glied blühende Blumen, für dessen fruchtlosen Ertrag an Form und Farbigkeit hatten des Grafen Bauern im Osten gehörig geblutet, hatten manch Acker und Feld manch ernährende Ernte gelassen. Und manch Untertan, welcher dergleichen Tribut nicht zu zollen fähig war oder willens, der fand sich selbst leiblich herverpflanzt, dass er's in Schwielen und Schweiß löhnen möge. Und gab's bei ihm in der Heimat niemand, ihm einstweilen sein Gut zu bestellen, so kehrte er auf einen brachen Hungerwinter zurück, und nichts mehr spross ihm, denn ein Kreuz auf dem Gottesacker. Dieser Garten aber war also der Ort, der Amalia sich promenieren sollte, wenn nicht ihr Vater oder der Hof sie zu Ausflügen luden. Und umschlossen war jener Garten eben von nämlicher, zwei Mann hohen Mauer, welche wir schon hadernd und zeternd ein Bollwerk wähnten, an welchem unsere Sehnsucht zerschellen müsse. Just diese Mauer jedoch sollte sich in ihrer vermeintlichen Unüberwindbarkeit erweisen als unsere Verbündete, als Behüterin unseres größten gemeinsamen Glücks. Dies begab sich folgendermaßen. Der strenge französische Gou war nicht Alleinherrscher über jenes Flecklein ummauerter Erde. Ein hinteres Eck hatte man mit Bedacht und Geschick nach englischer Mode einem scheinbar wilderen Wuchs überlassen, um es verborgeneren Vergnügungen vorzubehalten. Schmal und gewunden waren dort die Pfade, Schutz vor Blicken gebend, jeden sich orientierenden Geist verwirrend und damit vortäuschend einen ungleich weitläufigeren Ort. Sie führten vorbei an einer Muschelgrotte, einer kunstvoll arrangierten antiken Ruine und schließlich, nahe schon der Mauer, einem Sechseck aus dichten Hecken. Inmitten dieses Sechsecks jedoch, da lag in solch zwiefacher Abgeschiedenheit ein Rosenpavillon. Vom Grafen, welchen ins Freie allein die Jagd zu locken vermochte und welcher mit dem Tod seiner Gemahlin alle amoureuse Ambition abgelegt hatte wie eine lästige, erfüllte Pflicht, ward dieser Hain schon lange vernachlässigt, wenngleich von seinen Gärtnern pflichtschuldig gehegt. Allein Amalia war es gewohnt, dort noch Rückzug zu halten, um ihre heimlichen Klagen, dem Sommerwind, den Blüten, ihrem Schoßhund anzuvertrauen. Da ihr Vater sie sicher glaubte im Schutzwall, im Gefängnis der Mauer, war Amalia frei, sich nach Herzenslust in jenem Garten zu bewegen und aufzuhalten, auch wenn der Graf auf seinem Jagdsitz weilte und die Anstandsdame wegen der Schwäche des Herzens und der Dünne des Blutes in den innersten, schattigsten Gemächern des Schlösschens Schutz suchte vor der Sommerschwüle. Nun aber befand sich in selbiger Mauer, vom Grafen seit Jahren vergessen, wenn je beachtet, am überwachsenen Ende des hintersten Pfads eine eisenbeschlagene Pforte. Einst, als der Garten noch jung und beständiger Pflege bedürftig gewesen, diente sie zum Einlass der Arbeiter, ohne die Bewohner des Schlösschens mit deren täglicher Ankunft zu behelligen. Nun ward sie jedoch nur noch selten benutzt, meist um im Herbst Scheibtruhen voll abgestorbener Vegetation hinaus zu befördern. Dieser morschen, halb verschollenen Pforte hatte Amalia gedacht, als sie noch in Wien zu mir sprach: »Womöglich ist nicht alles verloren. Lasst mich eine verwegene Sache versuchen. Ich vermag euch, vermag uns, nichts zu versprechen. Doch wenn es gelingt, gebt allemal die Hoffnung nicht auf und harrt meines Bescheids. Es steht da nahe des Schlösschens eine alte Eiche mit einem großen Astloch an der Straße nach«, und sie beschrieb mir genau den Weg durchs Kärntnertor hinaus nach jenem Baum und hieß mich so oft wiederholen, bis sie gewiss war, dass ich's behielt. Es bedurfte aber, nachdem der Adel vor die Stadtmauern gezogen, im verwaisten und brutheißen Wien keiner übertriebenen Überredungskunst von Servasius Weitz einen vorzeitigen Feierabend zu erbitten. Ferdinand, den's aus seinen eigenen Gründen hinauszog aus der Werkstatt, und meiner selbst genügte ein zumeist nur halbherzig eingehaltenes Versprechen, unser vermindertes Tagwerk bis zu Mittagsläuten zu vollbringen, damit uns der Meister kurz nach dem Sonnenzenit mit einem lachenden »Nun denn, ihr Halunken, ihr Tagediebe, hinfort aus meinem Haus« den ersehnten, befristeten Laufpass gab. Wobei er in jenen Wochen, da Kundschaft rar war, seinesteils froh schien, sich dank unserer Faulheit der Perücke und des Fracks entledigen zu dürfen und mit kühlenden Wickeln aufs Kanapee auszustrecken. So aber begann ich mit Amaliens Abschied einen fast täglichen Marsch vor die Tore Wiens. Schon beim ersten davon erwies sich Amaliens Anleitung als zuverlässiger Reiseführer, welcher mich fehl- und zweifellos zu jener alleinstehenden, mächtigen Eiche leitete und mir unweit erstmals die wehrhafte Mauer vor Augen stellte, welche ich bisher nur nach Amaliens Erzählung in meiner Vorstellung errichtete und spitzend über die Baumkronen dahinter eine Ahndung des Sommerschlösschens. Auch das Astloch war sogleich gefunden, zunächst freilich noch nichts bergend, denn die trockenen Hüllen einiger toter Käfer, das aufgelassene Heim eines Weberknechts. Doch bereits mein dritter Ausflug durch die Hitze, mein Schnupftuch aufs Haupt geknotet gegen Sonnengleißen und Schweiß, sah mich belohnt. Ich hatte in die hölzerne Mündung getastet, noch ohne rechte Erwartung etwas zu finden, nicht weil's mir an hoffendem Vertrauen mangelte, sondern weil ich's nicht gewohnt war, ohne hinreichend Geduld dessen Ertrag zu ernten. Doch meine Finger rührten an etwas Papierenem, und ich zog ein zweifach gefaltetes Billett hervor, welches nach Erbrechen seines wächsernen Siegels bestätigte, was mir mein Herz vorauseilend bereits in die Ohren pochte. Es war eine Note meiner angebeteten Amalia. Und ihre Kunde eine, welche das furchtvolle Zittern meiner Finger, die Zögerlichkeit meiner bangen Lektüre, Lügen strafte. Mein liebster Freund, es glückt. Ich fand den Ort, wo der Haushofmeister den Schlüssel bewahrt, zu jener vergessenen Pforte, von der ich euch sprach. Ganz gewiss wird man diesen nicht missen, wenn ich ihn einen Sonntag über, da des Gärtners Arbeit ruht, entwende. Wenn ich dafür sorgte, dass ihr jenen Schlüssel am Abend des kommenden Samstags hier im Astloch fändet, vermögt ihr dann, ihm bis zur folgenden Nacht in eurer Werkstatt einen heimlichen Zwilling zu gebären und das Paar in dieses Versteck zurückzudeponieren? Auf selbige Weise wäre uns ein verborgener, uns allein bekannter Zugang geschenkt zu unseren Stelldicheins. Wenn ihr dies lest und allem zuzustimmen vermögt, so vermerkt Letzteres auf diesem Billett und legt es zurück, wo ihr es fandet. Dann wird eurer samstags an nämlicher Stelle der Schlüssel harren, zu unserem Wiedersehen. O, wie ich es ersehne! Birgt eure Brust auch nur einen Abglanz solchen Sehnens, so enttäuscht mich nicht. Antwortet ja. In bangem, hoffendem Warten, eure teure Freundin Amalia.
Wie vermochte sie auch nur zu zweifeln? Wie glauben, ihr Sehnen möge größer sein denn das meine? Ich hätte das erwünschte Ja am liebsten so laut in die Welt geschrien, dass es ringsum die Vögel aufstieben, das Getier im Gebüsch erzittern ließe und Amalia es noch im Schlösschen dröhnen hörte.
Nur zweierlei ließ mich zögern, es sofort auf das Billett zu bannen und der Eiche zu treuer Hand anzuvertrauen. Es riss mir am Herzen, jenes Papier wieder zu lassen, welches die Berührung durch Amaliens Hände kannte, anstatt es an meinen Busen zu pressen und ihre Worte dort zu wahren, bis die Tinte gänzlich in meinem Schweiß die Hadern in meiner Haut aufgegangen. Und selbst diese törichte Gier überwunden, wusste ich doch nicht, womit schreiben. Freilich führte ich weder Feder und Tinte bei mir, noch aber selbst einen Griffel. Ein tieferes Tasten im Astloch förderte nichts zutage, womit Amalia vorausschauend für Abhilfe gesorgt hätte. Und wie ich auch Umschau hielt in zunehmender Raserei, kein verkohltes Stöcklein, kein Kreidestein, keine rötliche Erde, nirgendwo. Dann jedoch fiel mein Blick auf einen Hundsrosenstrauch am Rande der Straße. Ich eilte, das Billett zärtlich an mich gedrückt, dorthin und presste meinen rechten Zeigefinger in die Stachel der Zweige, bis meine Haut nachgab und ein roter Tropfen sich wölbte auf der Kuppe des Fingers. Zitternd schmierte ich damit in den Durst des Papiers ein ausuferndes, rostbraunes Ja. Dem Wort und den Worten gehorchend folgte die Tat, und die Geschlosserten Castor und Pollux wurden bereits empfangen von einem weiteren Billett, welches mich hieß:
Liebster, edelster, geschicktester Freund, wenn, kaum wag ich's zu hoffen, nun alles nach Vorsatz gelang und gelingt, so gebt ihr mir Mittel, euch zu mir zu lassen, wann immer ich ohne Bewachung im Garten mich promeniere. Folgendermaßen jedoch sollt ihr wissen, wenn ich in unserem neuen Reich residiere und euch Audienz gewähren kann, an den Knauf der verborgenen Pforte geknüpft, sollt ihr als Beflaggung ein weißes Tuch finden. Dann harre ich in der Nähe und werde auf dreimaliges Klopfen euch Einlass verschaffen. Sollte da selbst aber kein Tuch prangen oder ein rotes sogar, dann weile ich andernorts oder es ist uns der Garten verwehrt. An euch ist's dann, das Weite zu suchen, flink und unbemerkt, und an uns Geduld und Sehnsucht zu üben, auf dass sie unserer nächsten Begegnung umso mehr Süße geben, wie das Durchharren des ersten Frosts dem Wein.
Wenn ihr dies aber am heiligen Sonntag lest, so lasst uns zwei Tage darauf zur vierten Stunde des Nachmittags die Probe machen, meiner seidenen Zeichen, des Doppelgängerschlüssels, der Pforte sowie des Gartens Verschwiegenheit. Gestern gab mein Vater ein Diner für den Baron W., und einzig und alles, was mir den höfischen Vorschein, das eitle Gewese erträglich machten, war der Gedanke an euch, und dass wir einander, so die Götter uns gnädig sind, bald wiedersehen. Seid ihr nicht Uhrmacher? Gebietet ihr nicht über die Zeit? O, macht doch die Stunden verfliegen, macht ungeschehen sie, bis wir endlich uns wieder Antlitz zu Antlitz gegenüberstehen. Eure Sehnsucht leidende Freundin, Amalia.
Nun lasst mich wenigstens jetzt und euch vollbringen, was ich einst Amalia nicht zu erfüllen vermochte. Getilgt seien all jene nichtswerten, marternden Momente vom heißatmigen Lesen jenes Billetts bis zu jenem Schritt, da zu bezeichnetem Tag und Stunde hinter dem Dickicht am Wegesrand die Pforte in meinen Gesichtskreis gelangte. Und ich schon aus dieser Weite erkannte, dass ein weißer Fleck an ihr prangte, mir hellste Verheißung entgegenleuchtend. Kaum waren auch die übrigen Schritte getan, kaum war das Tuch an der Klinke berührt und es schmeichelnd durch meine Hand geglitten, dass schon diese Hand sich hob und mit von letzter Furchtsamkeit gedämpfter Bestimmtheit an das schwere Holz pochte. Und kaum war dies geschehen, vernahm ich den Klang von Eisen gegen Eisen, das Klacken des Schlüssels, das rostige Ächzen des Riegels. Dann tat sich der Spalt auf in mein neues Eden. Noch ehe ich des Gartens recht ansichtig ward, empfing mich aber die Göttin, die uns jenes schuf. Amaliens Antlitz lugte heraus, mit einer ähnlich unsinnigen Ängstlichkeit wie mein Klopfen, man könne jemand anderen finden hinter der Tür. Hellste Freude brach durch die Wolken solcher Besorgnis hervor.
»Ihr seid es! Ihr seid gekommen!« jauchzte sie in verschwörerischem Flüsterton.
»Wie hätte ich anders vermocht?« hauchte ich ebenso zurück.
Amalia weitete den Spalt der Pforte, doch nicht mehr denn unvermeidbar zum Einlass, ließ ihren Blick huschen durch die menschenverlassene Umgebung, knüpfte mit geschickter Hast das Tuch von der Klinke und barg es in ihrem Ärmel. Dann fasste sie mich, die Tür hinter uns schließend und sperrend bei meiner Hand, und zog mich in ihr Reich. Meine Sinne fanden sich überwältigt. Es war, als wäre ich vom gleißenden Staub der Landstraße geradewegs in einen Urwald getreten. Keine 5 Fuß weit vermochte ich zu schauen, ohne dass sich mein Blick verhedderte in einem sattgrünen Blättergewimmel, Geästel, Gestrüpp. Bäume und Büsche rangen einander jeden einzelnen Sonnenstrahl ab, welcher nach Lücken tastete, an den Grund dieses Ortes zu dringen, sahen sich in lebensabpressende Umschlingung gelegt von sehnigem Rankenwerk. Mit dem Licht schirmte dieser Wuchs auch das Brennen der Hitze, doch dafür atmete er in seiner Üppigkeit einen feuchten, herbsüßen Dunst aus, welcher einem den Schweiß aus den Poren sog und die Lungen stopfte. Satt war diese Luft mit dem schweren Geruch des Wesenden. In die Ohren kroch von allen Seiten ein Rascheln und Wispern, Rauschen und Huschen. Doch hatte ich Augen und Ohren, hatte Geschmack und Empfindung allein für Amalia. Ihr weißes Kleid war nachempfunden jenem idealisierten Gewand einer Gärtnerin auf dem Theater, eine in Wahrheit höchst kunstvollendete Vorstellung gebend von natürlichem Wuchs und ferne allen höfischen Gepränges. Und doch schmeichelte es Amalia auf mehr denn die berechnende Weise. Was allen anderen Damen von edlem Geblüt eine Maske, ein Spiel darstellen mochte, offenbarte an ihr, wie sehr diesem Wesen doch aller vermeintlicher Schmuck nur Ablenkung war. Was wollten Seide gegen ihre Haut, Purpur gegen ihre Lippen, Perlen gegen ihre Zähne, Edelsteine gegen das Funkeln ihrer Augen ausrichten, was die Kunst aller Schneider und Putzmacherinnen gegen die vollkommene Ebenmäßigkeit von Amaliens Figur und Antlitz. Nichts Höheres vermochte all dies, denn beschämt zurückzutreten und der vollendeten Natur die Bühne zu überlassen. Und nirgends hatte ich dies tiefer und tiefer betörend empfunden, denn inmitten der scheinbaren Verwildertheit dieses Gartens, die ins Relief warf, welch seltene Mäßigung sich die Natur selbst auferlegt hatte, als sie den goldenen Schnitt von Amaliens Gestalt schuf. Dagestanden muss ich sein wie ein Maulaffe, der sich selbst an Ort und Stell in diesen Garten zu verpflanzen gedachte. Amalia lachte ob meiner Überwältigung und gewiss auch ob des Wissens über ihren Anteil daran, und sie zerrte zärtlich an meiner Hand, mich vom Fleck zu bewegen. Doch es war etwas Seltsames auch über sie gekommen an diesem Ort in dieser Stunde. Mehr als je in der Kirche rührte an uns unausgesprochen etwas Heiliges hier, und wir empfanden, dass es uns schweigen hieß und die blütengeschwängerte Luft atmen wie Weihrauch und Andacht bewahren vor dem Wunder, gemeinsam hier zu sein, gemeinsam zu sein. So führte Amalia mich stumm in die Verwunschenheit dieses Ortes hinein, und nach lediglich einer Verzweigung des halb überwucherten Pfads hätte ich nicht mehr mit Gewissheit vermocht, zurück zu der Pforte zu finden. Umso bereitwilliger ließ ich mich tiefer in das Dickicht geleiten, denn was hätte mir lieber sein sollen, denn zusammen mit meiner Göttin verloren zu gehen?
Mit jedem Schritt aber legte Amalia mehr und mehr Ungeduld an den Tag. Schleuniger ward ihr Gang, bestimmter, fordernder ihr Ziehen an meiner Hand, dass ich bald fürchtete, sie möchte mir entgleiten, enteilen und mich hilflos zurücklassen. Auf das verirrte Stunden, Tage darauf mein Leib entkräftet ins Grün sinke und erst Jahre später ein neugieriger Erkunder dieses verborgenen Flecks mit Schaudern bemerkte, dass jene Ranke selbiger Trieb sich aus den Augenhöhlen eines verwitterten Schädels wand, durch den bemoosten Elfenbeinrost eines Rippenkorbs spross. Amalia muß diese Furcht gespürt haben und nahm sie amüsiert zum Anlass, vollends in fliehenden Lauf zu verfallen und lachend zu versuchen, sich meinem nun nicht mehr bloß spielerisch zuklammernden Griff zu entreißen. Der von unsinnigem Bangen freie Teil meines Geistes teilte Amaliens kindische Freude an unserer tollen Hatz, am halsbrecherischen Springen über Wurzelfußangeln, am Hakenschlagen entlang den unverhofften Windungen des Pfades, gleichsam vorangepeitscht von Halmen und Zweigen. Wären wir unbekleidet gewesen, ich weiß nicht, ob dies meine Empfindung noch hätte zu steigern vermocht, ein neuer Adam im Gefolge einer neuen Eva zu sein, in einem wiedergefundenen Paradies. Seit Kindestagen war keine Rührung meines Leibs mehr so unbeherrscht von aller Vorschrift, allem Anstand, aller Umsicht. Hätte unser Lauf noch länger gewährt, wir wären wohl bald ins lauthalse Jauchzen geraten. Doch da endete unser Pfad, der in Wahrheit keine 2 Minuten in Anspruch genommen haben kann, an einer wuchernden Wand. Und tat dies für mich derart unvermittelt, dass ich mit sanftester Unsanftheit auf meine zum Stillstand gekommene Führerin prallte. Wir riefen unsere Überraschung mehr denn unseren wahrhaften Schmerz hinaus und sahen uns, keuchenden Atems und in hitzigem Schweiß, alle beide mit einem entschuldigenden Vorwurf in die Augen, welchen man leicht mit dem Wunsch nach einer Wiederholung hätte verwechseln mögen. Dann wich alle Beschuldigung vollends aus unseren Blicken, etwas anderes schickte sich an, sie unerhört anzufüllen, und wir fanden uns im Gleichklang ein- und ausschnaufen. Amalia war's, die brach, was um Haaresbreite unaufhaltsam schon werden wollte. Sie senkte die Augen, nahm einen Schritt Abstand und wandte sich präsentierend um. Hier wären wir angelangt. Trotz unserer Erregtheit stieß sie auch dies flüsternd hervor, in verschwörerischer Ehrfurcht vor diesem Ort. Was mir als dicht belaubte Wand erschien, erwies sich als eine übermannshohe, zu stachliger Planheit gestutzte Hecke, welche wenige Schritte zu unserer Linken bereits für eine Torbreite endete, um einen Durchlass zu bilden, wie ihn kein Maurer hätte akkurater aus Stein schichten mögen. Diese Pforte jedoch öffnete sich zu einem unvermuteten Reich gefälligster Ordnung. Rings umschlossen war es von regelmäßigem Heckenwerk, und in seiner Mitte stund jener bereits erwähnte Rosenpavillon. Nicht unähnlich einer chinesischen Pagode, ein überdachtes Sechseck aus Holzpfosten, Streben, Gittern, deren weißem Anstrich wohl die ein oder andere Saison eine geflissentliche Erneuerung versagt ward, umwunden, durchrankt aber von den dornigen Blumen mit atemverschlagender Zahl, Vielfalt und Pracht ihrer Blüte. Amalia, nun lediglich mit der zartesten Berührung meiner Hand, leitete mich noch das letzte Stück des Weges zu jener Bank, welche in der Rosenlaube harrte eines Verborgenheit ersehnenden Paars. Dort ließen wir uns nieder. Jetzt werdet ihr harren eines Berichts, was Amalia und ich Vermessenes anfingen, mit jenem Unerhörten unbeobachtet sein. Werdet erwarten, dass uns die Münder übergingen vom Hervorsprudeln der bisher versagten Liebesschwüre oder gar, dass unsere Münder sich gegenseitig siegelten im wortlosen Ausdruck der Zärtlichkeit. Nun, ich gestehe, wir schwiegen, doch auf die keuscheste Weise. Und zwar wie dem beinahe Verdursteten an rettender Quelle, welcher fürchtet, nun an vollen Schlucken des Labsals zugrunde zu gehen, wenn er nicht erst die aufgesprungenen Lippen, die ledrige Zunge mit Tropfen benetzt, Gaumen und Leib behutsam für das Ende der Ausgedörrtheit bereitet. Wir saßen und schwiegen und konnten lange nicht fassen, dass wir dies hier und nun durften, ohne jede einzelne Minute als Wagnis betrachten zu müssen. Dass wir einen Ort hatten für uns und just dort, wo die Wächter Amaliens dergleichen am besten gewehrt glaubten. Wir saßen und wir schwiegen, und wir merkten kaum, dass stets noch unsere Hände einander berührten, denn so viel fester hielten einander unsere Blicke gefasst, und vielleicht noch mehr. So sehr begann sich bereits die Empfindung aufzulösen, dass fremde Haut an fremder Haut lag. Wie hätte ich zu berühren vermocht, was mir Fortsetzung meines eigenen Inneren schien? Wir saßen und schwiegen und atmeten. Atmeten die schwere Sommerluft, das schattensüße Locken der Rosen, den sich vermengenden Dunst unseres verklingenden Schweißes. Wir saßen, wir schwiegen, wir blickten einander an und atmeten. Und es war uns, und wir waren einander, genug.